Das Thema für heute Abend ist der Mensch als Sprachgüter. Was ich tun will, ich will Ihnen zeigen, wie Sie reden. Nun, Sie reden, nun, Sie dürfen nicht denken, dass ich gleich böse bin. Sie reden den ganzen Tag, nicht wahr? Nicht ganz, aber so einigermaßen. Ich will Ihnen zeigen, wie Sie das tun, werden Sie vielleicht erstaunt sein, wie kompliziert das ist, und doch wie schön, dass man es tun kann. Was für eine Gemeinschaft das schenkt, dass wir Sprachcomputer besitzen. Der Sprachcomputer ist ganz klein hier oben, doch steuert fast das ganze Leben. Nun, ich will Ihnen vorlesen zum Umrahmen, zur Umrahmung des heutigen Abends, zwei grundlegende Worte aus der Bibel über den menschlichen Sprachcomputer. Passen Sie auf, was die Bibel darüber zu sagen hat. Denn merkwürdigerweise sind die Sprachwissenschaftler gerade auf diese beiden Stellen, die ich Ihnen lese, zurückgekommen in den letzten 5 Jahren. Gerade diese beiden Stellen hat die Wissenschaft auf eine ganz andere Bahn gebracht als früher. Ich lese sie jetzt vor. Es ist in 1. Buch Mose 2, 19, 20 zuerst. Da bildete Gott der Herr aus Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Also, Gott machte ein kleines Experiment. Nun, ich will nicht sagen, dass Gott Informationen holen musste, denn er ist ja allwissend. Aber doch, der Allwissende machte ein Experiment, brachte all die Tiere des Feldes zu Adam, zu sehen, wie er sie ansprechen würde, wie er sie benennen würde. Also das hängt mit Adams Sprachcomputer zusammen und hängt auch mit uns zusammen. Und ganz wie der Mensch sie nennen würde, sollten sie heißen. Das blieb fest, was der Etymologe Adam sagte über jedes Tier. Und der Mensch gab allem Vieh und allen Vögeln des Himmels, allen Tieren des Feldes Namen. Das ist das erste Wort. Das zweite ist im 1. Buch Mose 11. Hier kommt der Gegensatz. Das Gegenstück von der Gabe der Sprache. Passen Sie auf. Wohlan, sagte Gott, lasst uns hinabfahren und daselbst ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr des anderen Sprache verstehe. Also zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde und sie ließen ab, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst die Sprache aller Welt verwirrt und sie von dort über die ganze Erde zerstreut hat. Würden Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, es mir erlauben, etwas Kraft zu schöpfen für unser Thema heute Abend? Ich bin müde, habe zu viel gesprochen. Sprachcomputer, braucht ein bisschen höhere Wortspannung. Und wollen Sie im Moment mit mir beten, um die Weisheit. Bitten dich, Herr Jesus, du hast unsere Sprache erfunden, hast uns sie uns gegeben. Gib du mir die Sprache, die ich brauche. Gib du uns allen den Verstand, den wir brauchen, um zu verstehen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, des Verstandes und der Liebe. Dafür danken wir dir. Amen. So, meine lieben Freunde, wenn man durch die materielle Welt geht, findet man, dass sie keine Zielsetzung hat, dass sie keine Projekte hat. Wir sagen in der Wissenschaft, dass die Materie keine Teleonomie besitzt. Und Teleonomie heißt, dass ich ein Projekt habe, dass ich etwas vorhabe. Und die materielle Welt, die Materie, hat nie etwas vor. Es ist nur das Leben, das etwas vorhat. Und Jacques Monod, der Wissenschaftler, der letztes Jahr gestorben ist, der Nobelpreisträger, er hat gesagt, entschuldigen Sie, mein Sprachcomputer ist etwas müde, ich habe Ihnen gesagt, ich habe zu viel gesprochen. Der Nobelpreisträger, er hat gesagt, die Materie unterscheidet sich vom Leben darin, dass das Leben teleonomisch ist, hat ein Projekt oder Projekte und die Materie nicht. Und das ist der Unterschied. Nun, wenn Sie in eine Kalkgrube gehen, sehen Sie Kalk, Marmor, was Sie wollen. Kalk und Marmor sind die gleichen chemischen Substanzen, wie Sie wissen. Wir können sagen von diesem Kalk oder von diesem Marmor, dass es nie das Projekt hat, eine Statue zu bauen. Geben Sie aber den Kalk, Marmor, einem Menschen in die Hände, und er entwirft eine Statue. Gehen Sie auf die Berge und suchen Sie sich Bauxit aus oder Eisenoxid, Eisenerz. Das Eisenerz und das Aluminiumerz, Bauxit, baut keine Flugzeuge, keine Autos. Kein Projekt ist da, die Substanz ist da. Gehen Sie in die Wüste und gucken Sie sich die Phosphatablagerungen an. Ich habe Ihnen gestern und vorgestern gesagt, dass Sie in einem sehr wichtigen Bestandteil Ihres Körpers aus Phosphat bestehen. Ihr DNS-Moleküle, Ihre DNS-Moleküle haben als wichtigen Bestandteil Phosphat drin. Das gibt dann diese Helices, die wir DNS-Moleküle nennen. Nun, Phosphat in der Wüste baut kein DNS, kein Projekt ist da. Sand in der Wüste baut keine Milchflaschen. Aber geben Sie Sand und Carbonat, Natriumcarbonat, einem Menschen, und er baut sehr schnell Milchflaschen. Milchflaschen sind ein Projekt, um Milch zu enthalten. Entschuldigen Sie, aber das sind sie. Aber Sand selber kann das nicht tun. Es braucht einen Menschen, um das zu tun. Nun, das ist nicht nur so bei Menschen. Nehmen Sie einen Vogel. Ich habe heute Nachmittag, saß auf dem Balkon. Da ist eine sehr hartnäckige Amsel. Und sie will versuchen, direkt über dem Tisch ihr Nest zu bauen. Jedes Mal, jede Nacht, jeden Morgen, wo sie früh baut, kommt die Hausdame und schiebt das Nest unter, denn es ist direkt über dem Tisch. Und Sie wissen, was Amseln tun, wenn sie Kleine da oben haben, nicht wahr? Nun, die Amsel ist stark teleonomisch. Wozu will sie das Nest haben? Um Eier zu legen und die Eier auszubrüten. Ein Projekt, teleonomisch. Weil sie muss nur ein bisschen Korn haben und ein paar Würmer, nicht wahr? Und das macht sie. Geben Sie eine Spinne, ein paar Fliegen. Sie baut in der Ecke eine Webe, um mehr Fliegen zu fangen. Also, fassen wir auf. Anorganische Materie hat keine Bezweckung, hat keine Projekte, ist ateleonomisch, wogegen das Leben teleonomisch ist, hat etwas vor. Nun, was ich sagen möchte heute Abend, ist dieses. Ehe Sie geboren wurden, als sie im Mutterleib waren, nachdem sie empfangen wurden von einem Spermium ihres Vaters, einem Ei ihrer Mutter, fing die Zygote, dieses befruchtete Ei, an, stark teleonomisch zu wirken, fing an, Augen zu bauen, die aber bis 9 Monate um sind, nicht sehen können, fing an, einen Mund zu bauen, der nicht essen wird, der nicht reden wird, der nicht singen wird, der nicht schreien wird, bis die 9 Monate rum sind. Also das Leben sieht voraus. Hat ein Projekt, das ist, was Teleonomie bedeutet. Alles, was der Mensch hat, alles, was das Leben hat, unterscheidet sich von dem Toten, indem es etwas voraussieht und arbeitet. Und was ich tun will heute Abend, ist Ihnen zeigen, was dieses System ist, das im Mutterleib entworfen wird, damit ich reden kann. Es ist ein höchst interessantes System. Zuerst habe ich Lungen. Nun, sie werden gebaut, ehe ich atmen kann. Die sind nach ganz kurzer Zeit nach der Empfängnis, sind die Anfänge, die Ansätze der Lunge da. Aber sie pumpen nicht und sie pusten nicht. Aber im Voraus werden sie gebaut. Als ob das ganze Tier, das ganze Wesen, der ganze Mensch, der nachher kommt, voraussieht und sich vorbereitet auf die Zukunft. Dann hat es die Stimmbänder, die Röhren da hinauf. Die Stimmbänder sind so gebaut, dass wenn die Luft drüber geblasen wird, sie vibrieren, sie in meine Stimme kommt raus. Aber eine Stimme, die eintönig ist, darf nichts. Da muss man die Spannung drauf ändern können, ständig, dass ich hochreden kann, wenn ich will, oder dass ich tief reden kann, wenn ich will, weil ich eben die Spannung an den Stimmbändern ändern kann. Nur nicht nur das, ich habe einen Mund, der sich koordiniert mit den Stimmbändern und mit den Lungen. Und dann drin habe ich eine Zunge. Oh. Ich habe gesehen einmal, wie amerikanische Soldaten zurückkamen von Vietnam. Sie sind gefangen genommen worden von Vietcong. Wissen Sie, was sie denen getan haben? Ohne Anästhetikum haben sie die Zungen rausgezogen, mit Taschenmesser abgezogen, abgeschnitten. Und dann zurückgeschickt, geht zu euren Kameraden und sagt, das tun wir denen, wenn wir sie fangen. Und diese armen Leute, wie sie versuchten zu reden. Das Allerschlimmste, was ich gesehen habe, war, wie sie ein bisschen tiefer gegangen sind und die Stimmbänder rausgeholt haben. Und dann kommen diese Leute, die machen überirdische, unterirdische Laute, in dem Versuch zu reden. Das ganze System, die ganze Maschinerie, die ganze Teleonomie, die ganze Voraussicht des Lebens, war durch den bösen Willen dieser unmenschlichen Menschen geschehen, kaputt gemacht worden. Nun, ich will drüber reden und Ihnen zeigen, dass das ganze System von Lungen, Stimmbändern, Mund kontrolliert ist, bestimmt wird von einem kolossal leistungsfähigen Computer, von einem Sprachcomputer hier oben. Dieser Sprachcomputer ist genetisch bedingt. Jedes Baby, das normal ist, kann jede Sprache erlernen, ohne Mühe, die irgendwie ein Mensch gesprochen hat. Also über diesen Sprachcomputer, über diese besondere Teleonomie, will ich reden heute Abend. Nun passen Sie auf. Sie wissen, dass wenn menschliche Kinder, Menschenkinder, Babys, abgeschnitten werden von ihren Eltern und von menschlicher Gesellschaft, dass es vorkommt, dass sie bei den Tieren groß werden. Sie wissen, was Wolfskinder sind. Sie wissen, dass man in letzter Zeit diesen Film gedreht hat über den wilden Knaben von Aveyron. Nun, ich kenne einen anderen Fall. Das war ein Indianerkind, und in Kalifornien, so vor 50, 60 Jahren, Und die Indianer wurden gejagt von den Weißen, weil sie gestohlen haben. Die Weißen haben diese Indianer, wie die Hühner gestohlen haben, einfach wie das Wild niedergeschossen. Und dieses kleine Kind, Indianerkind, wurde zurückgelassen, allein im Lager. Kein Mensch da, 2, 3 Jahre alt. Aber wie sie sind, die sind sehr zäh, und das Kind schlug sich durch, wurde mit den Tieren groß, wurde zum Wolfskind. Nun, nach 30 Jahren des sich versteckt haltens in den Wäldern in Kalifornien, war das Kind so einsam, nach 30 Jahren, dass es sagte, ich ergebe mich den Weißen, wenn sie mich töten, ist es besser als hier diese Einsamkeit, vielleicht lassen sie mich leben. Und er ergab sich den Weißen. Aber wissen Sie, die Schwierigkeit war, dass er nicht reden konnte. Er konnte weder die Indianer Dialekte reden, noch Englisch. Überhaupt nichts. Und da haben sie ihn aufgenommen, waren sehr lieb zu ihm. Sie haben probiert, ihm eine Sprache beizubringen, Englisch. Er konnte es nicht. Er konnte Vokabeln lernen. Er wusste, was Brot ist, Bread. Er wusste, was Milch ist, Milk. All diese Dinge wusste er. Aber grammatikalisch lernte er das Reden nie. Und das ist typisch für Wolfskinder, wenn sie vor der Pubertät in menschliche Gesellschaft kommen, wo irgendeine Sprache gesprochen wird, da lernen sie grammatikalisch und richtig reden. Aber wenn sie nach der Pubertät, besonders 3, 4, 5 Jahre nach der Pubertät unter Menschen kommen, dann lernen sie nur die Sprache, wie ein Hund lernen kann. Sie wissen, dass ein Affe oder ein Delfin oder ein Hund auf verschiedene, besonders Orangutan, auf verschiedene Vokabeln reagieren kann. Dass aber das Reden, grammatikalisch natürlich, der Affenmund ist nicht geeignet für das Reden, auch von den Delfinen ist der Mund nicht geeignet zum Reden, aber sie können reagieren auf Vokabeln. Diese Leute reagieren auf Vokabeln und können sich verständigen, aber nie reden sie normal. Also nach der Pubertät vergeht diese Fähigkeit, eine Sprache normal zu lernen. Man muss es früh tun. Nun überlegen Sie diese Tatsache. Sie reden alle schön Deutsch, wahr? Österreichisch oder was es ist. Und bedenken Sie, Sie haben das eigentlich nicht mit großer Mühe gelernt, wahr? Ihre Mutter hat mit Ihnen gesprochen und Sie haben eben gesprochen, wie der Schnabel gewachsen ist, sagt man ungefähr. Aber bedenken Sie, wenn Ihre Mutter Türkisch mit Ihnen geredet hätte, oder Swahili, oder Norwegisch, oder Chinesisch, oder Japanisch, hätten Sie genauso gut all diese Sprachen erlernen können. Denken Sie, was das für eine Leistung ist. Jeder Mensch ist imstande, jede Sprache zu reden und zu erlernen, ohne jegliche Mühe. Was das für ein Computer ist, der imstande ist, das zu tun, nehmen Sie eine Maschine, die gebaut ist zum Übersetzen, und reden Sie mit der Maschine und probieren Sie, ob die Maschine die Sprache durch Reden lernen kann. Das ist sehr, sehr schwer. Aber wir tun es, wenn wir 6 Monate alt sind. Wir haben schon gelernt, wir verstehen die Mutter sehr gut, nicht wahr? Wo wir selber nicht sehr gut reden können, verstehen wir sehr gut. Ich wohnte früher in Wheaton, in der Nähe von Chicago in Amerika. Da war eine deutsche Dame dort, die verheiratet war mit einem Amerikaner. Und der Amerikaner konnte kein Deutsch. Und da hat die Frau natürlich zu Hause mit ihm Englisch geredet. Wie soll man es denn tun, wenn der Mann kein Deutsch kann, nicht wahr? Und sie haben ein Töchterlein bekommen. Sie haben uns, meine Frau und mich, eingeladen, um zu reden mit diesem Töchterlein. Und als ich reinging, habe ich gesagt, ja, jetzt hier, nicht wahr, und sprach das Kind Deutsch an. Und sie guckte mich ganz erstaunt an und ist mir weggelaufen.
Nun, ein Kind kann das tun. Da habe ich nochmal probiert. Letzten Endes habe ich entdeckt, dass das arme Kind wirklich Deutsch nicht konnte. Und dann kam die Mutter weinend rein zu mir und sie sagte, hören Sie mal, diese 4 Jahre schleppe ich das Kind jeden Tag 1 Stunde in die Küche und ich gebe dem Kind 1 Stunde Deutsch und es kann nicht. Ist es dumm? Ich sagte, meine liebe Frau, Sie haben es immer falsch angefangen. Sie sind eine Deutsche und Sie sind zu tüchtig. Geben Sie dem Kind keine Stunden in der Küche. Reden Sie Deutsch mit dem Kind und verstehen Sie kein Englisch. Wenn Sie das tun, werden Sie sehen, wird das Kind sehr schnell anfangen, tadelloses Deutsch zu lernen. Aber Ihre dummen Stunden sind so viel wert wie die Sprachschule, nicht wahr, die man hier hat und garantieren, dass man in 3 Wochen sprechen kann. Man kann es nicht, nicht wahr? Nun, wie soll man das beurteilen? Ein Kind ist imstande, jede Sprache anzuhören. Jede Sprache, passen Sie auf, was ich jetzt sage, jede Sprache zu sehen, wie die Lippen sich bewegen. Und von dem Anhören, von dem Ansehen der Lippen, deshalb hilft das Fernsehen so sehr beim Sprachenlernen. Man sieht und man hört. Und da lernt das Kind jede Sprache der Welt. Nun, lasst uns mal sehen, was die Wissenschaft zu diesem Wunder sagt. Lord Monboddo, Landsmann von mir, der hat ein Buch geschrieben, Of the Origin and Process of Language, also über den Ursprung und Entwicklung der Sprachen. Er hat gesagt, dass als die Orangutans in dem Urwald anfingen zu gestikulieren, Notschreie von sich zu stoßen, entwickelten sich mit der Zeit aus den Notschreien und aus den Gestikulierungen eine Protosprache. Also die Sprache entwickelte sich ungefähr wie Darwins Evolutionstheorie oder die Affenabstammung oder wie sie das nennen. Es entwickelte sich von selber aus Notsituationen, von Situationen, wo es einem Tier gut geht, das grunzt vor Vergnügen, nicht wahr? Das wurde dann übersetzt in eine Sprache und so weiter. Charles Darwin hat das Gleiche gesagt. Condillac in Frankreich hat das Gleiche gesagt. Die Protosprache des Paläolithikums entwickelte sich auf evolutionäre Art und Weise, genau wie die Menschen und die Tiere und die Pflanzen sich automatisch entwickelten, sagten sie. Darf ich Ihnen jetzt sagen, besonders den Studenten unter uns, diese Idee sind absolut passé. Die sind absolut vorbei. Und zwar aus den Forschungsarbeiten der letzten 5 Jahre. Und auf die will ich eingehen. Die ganze Idee von einer spontanen Evolution des Lebens aus der Materie ist genauso passé heute. Anhand der Informationstheorie. Und die Entwicklung der Sprache ist genauso passé nach den alten Theorien im Lichte der neuen Informationstheorien von heute. Nur ist es noch nicht heruntergedrungen, es wird 20 Jahre dauern, bis die Revolution sich durchsetzt. Der Mann, der diese Revolution macht, in Bezug auf die Entwicklung der Sprachfähigkeit, heißt Noam Chomsky. Und er ist ein Jude, wahrscheinlich ein Jude, hat das nicht ganz bestätigen können, aber ich glaube, dass es so ist. Und er ist tätig in Massachusetts Institute of Technology in Boston, Amerika. Er sagte in seinem Buch Language and the Mind, also Sprache und der menschliche Geist, er sagt Folgendes: Als ich das Buch gelesen habe, da habe ich förmlich einen Schock bekommen. Denn sowas hat man 50, 100 Jahre nicht gewagt, in der wissenschaftlichen Welt zu sagen.
Noam Chomsky, weil er so genial ist, er hat's gewagt. Und die Leute nehmen es ihm ab heute.
Hören Sie mal, was er sagt. Er hat gesagt, die ältesten Dokumente, die wir über die Entwicklung einer Sprache haben, sind in der Bibel. Und er ist kein gläubiger Mann. Er ist nicht einmal so viel, so wenig bestätigt. Nicht einmal ein orthodoxer Jude. Aber er sagt, wenn wir Dokumente suchen über die Entwicklung der Sprache, die ältesten und die zuverlässigsten sind die in der Bibel. Und die Stellen, die er zitiert, sind die, die ich gelesen habe. Er sagt, Gott führte die Tiere zu Adam und Adam sollte die Tiere benennen. Was heißt das? Das heißt, dass Adam in seiner Erbanlage, in seinem genetischen Code vorgestern Abend, dass er einen Computer hatte, der fähig war, ein Objekt anzugucken, und anhand seines Anguckens konnte er das Ding, sei es Tier, Pflanze oder was es war, benennen. Und dann sagte er, was bedeutet denn das? Wie soll ich das verstehen? Ich kann Ihnen schon sagen, was das bedeutet, ihr lieben Freunde. Hören Sie zu. Kommen Sie zu mir, wenn ich in meinem weißen Kittel bin, im Labor, und geben Sie mir eine Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit, ich gucke an und ich bestimme den Kochpunkt. Und der Kochpunkt ist 100 Grad. Und dann bestimme ich Brechungsindex und dann tue ich es in den Apparat für Mikroanalyse. Und nach einer Stunde komme ich raus und sage, hören Sie mal, die Substanz, die Flüssigkeit, die Sie mir gaben, ist H2O. Das haben Sie mir gegeben. So habe ich, indem ich die Substanz gründlich bis auf den Grund angeguckt habe, ich habe die Substanz benannt. Sehen Sie, ich bin Adam. Man bringt mir Wasser und ich sage nicht, dass es Wasser ist, denn Wasser ist nichts, sage ich. Aber jeder, der ein bisschen Chemie versteht heute Abend, der weiß, was H2O ist. Das gibt nämlich das Wesen der Substanz an. Und Adam, als er eine Kuh ansah, der gab ihr den Namen nach ihrem Wesen. Nur wenn Sie mir Essig geben, sage ich nicht im Labor Essig, ich mache die Analyse, ich bestimme den Kochpunkt und den Schmelzpunkt. Und dann sage ich, das ist CH3COA. Weiß jeder Chemiker. Da habe ich also die Fähigkeit in meinem Sprachcomputer. Je nachdem Sie mir Substanzen geben, alle Substanzen, die Sie mir geben, wenn ich meine Chemie kenne, zu benennen. Und ich benenne sie systematisch. Und jeder weiß, wenn ich H2O sage, was die Eigenschaften sein werden, wenn er seine Chemie kennt. Und so hat Adam von seiner Erbanlage her einen Computer, der fähig war, das Objekt vor seinen Augen zu untersuchen, wie Röntgenstrahlen durchzudringen bis ins Wesen dieser Substanz und dann der Substanz oder dem Tier einen Namen zu geben, der seinem Wesen entspricht. Wissen Sie, das ist der Grund, dieser Gedanke, warum die Juden nie den Namen Jehovas oder Jahwe sagen durften, weil Jahwe in jüdischen Augen das Wesen des heiligen Gottes bekannt gab. Und das war denen so heilig, dieses Wesen, dass sie das nicht sahen. Die zogen sich zurück. Und so hatte Adam diese Fähigkeit, die ganz, der ganz größte Etymologe der Welt zu sein. Das ist die Entwicklung der Ursprache. Nun lassen wir das. Wir können noch etwas darüber sagen, aber wir lassen das und fahren weiter mit diesem Problem des Computers selber. fragen wir jetzt dieses Problem nicht der Entzifferung einer Sprache, sondern der Verwirrung einer Sprache. Was ist geschehen, als Adam seine Sprache entwickelte? Sein Computer stellte sich ein und er baute eine Sprache auf. Was ist geschehen, als die Menschen die Fähigkeit verloren, miteinander zu reden? Sie fingen an, die Konzepte, die sie im Gehirn hatten, anders auszudrücken als in der ursprünglichen Form. Und sie entwickelten eine andere Sprache. Und das Ergebnis war, statt dass sie sagten, ich brauche Weizen, sagten sie, so war damals, I need wheat. Oder, jai brüker, Wete. Oder, ekmeklasen, türkisch, all diese Dinge. Sie fingen an, die gleichen Konzepte da zu haben. Aber der Computer wurde umgestellt, um diese Konzepte anders zu encodieren, anders zu chiffrieren. Da fingen sie an, aneinander vorbeizureden. Das war die Konsequenz. Wenn ich anfange jetzt, eine andere Sprache zu reden, stehen Sie bald auf und reden. Sie können mich nicht verstehen. Wir reden aneinander vorbei. Sie verstanden einander nicht. Das Ergebnis war, dass sie aneinander vorbeiredeten und auseinander gingen. Dann bildeten sich die Nationen, die verschiedene Sprachen redeten. Und das Ergebnis war, dass Krieg entstand. Die Nationen haben sich nicht verstanden, sie flogen auseinander, sie wurden Feinde. Und seit der Zeit haben wir Nationen mit Sprachverschiedenheiten. Die Engländer verstehen die Franzosen nicht, die Deutschen verstehen die Engländer und die Franzosen nicht. Und so geht das weiter. Da haben wir das vollkommene Bild der Verwirrung und der Zerstörung der menschlichen Gemeinschaft. Nun, jetzt passen Sie auf. Hier komme ich zu dem wichtigsten letzten Punkt. Gott selber, wenn er diesen Sprachcomputer entwarf, wenn Sie mir sagen, dass so ein System von Spermien und Ova, so ein System von Verdrahtung in einem Gehirn, wenn Sie sagen, dass das durch Zufall geschah, sage ich, Gott helfe Ihnen, ich kann es nicht. Haben Sie mich verstanden? Das ist unvorstellbar. Und Gott ist diese Person, die diese Ideen hat und diese Intelligenz hat. Und wenn Gott eine Person ist mit Ideen und Konzepten, die Bibel sagt, dass diese Person ein Logos ist. Und ein Logos ist das Wort. Und das Wort ist eine Sprache. So nehme ich an, dass Gott, weil er Ideen und Konzepte hat, auch eine Sprache hat. Und die Sprache Gottes ursprünglich war der Dekalog. Die 10 Gebote. Und Gott gab uns die 10 Gebote zu unserem Wohl. Er hat gesagt, wir sollen ihn lieben, sollen ihn respektieren und wir sollen unser Nächsten lieben, wie wir uns selbst lieben. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Der Herr Jesus hat das gesagt als Zusammenfassung der Sprache Gottes. Nun, Sie mögen sagen, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nicht, dass das sein Wort ist. Liebe Freunde, es ist mir wurscht, es ist mir egal, wenn Sie es glauben oder nicht. Eins will ich von Ihnen aber hören, dass es ein gutes Gesetz ist. Wenn wir alles, was wir wollen, dass euch uns die Menschen tun, denen selber tun würden, hätten wir keine Schwierigkeiten politischer oder wirtschaftlicher Art, nicht wahr? Wäre ein wunderbares Gesetz. Nun, die Bibel sagt, dass es von Gott kommt. Nun wollen wir sagen, dass das die Sprache Gottes ist. Und ich sage, es ist mir egal. Ich will das nicht tun. Gottes Konzept, du sollst dein Nächsten lieben wie dich selbst, ist ausgedrückt in dieser Form. Und ich sage, nein, ich hasse. Was habe ich getan? Ich habe die Sprache Gottes verwirrt. du sollst das tun. Und ich sage, nein, es gefällt mir besser, das nicht zu tun. Da verstehe ich ihn nicht, und da ist ein Dialog nicht mehr möglich. Wenn ich seine Sprache verwirre, ist es nicht mehr möglich. Und nehmen wir noch eins. Du sollst nicht morden. Das alte Gebot ist natürlich, du sollst nicht töten, aber es heißt besser, du sollst nicht morden. Vor allen Dingen natürlich, die Unschuldigen nicht morden. Nun nehmen wir an, dass England ein Land war, das sehr fromm war. Und sie haben den Dekalog früher, als ich Kind war, sehr ernst genommen. Wissen Sie, dass meine Landsleute mehr Babys in London getötet haben in den letzten 5 Jahren, als englische Soldaten gefallen sind in 2 Kriegen? Und sie sagen, Gott ist grausam, dass er die Kriege nicht verhindert. Sie nehmen die Kinder raus aus dem Mutterleib und töten sie. Harmlose Kinder. Wir haben ein Recht. Jeder Mensch hat ein Recht aufs Leben. Und der Staat ist da. Der deutsche Staat hat es bewiesen in letzter Zeit. Nicht nur das geborene Leben zu schützen, sondern auch das ungeborene Leben. Denn die 46 Chromosomen sind da, von der Empfängnis an. Die Information, die Blaupause des Menschen ist da. Und wenn ich diese Blaupause töte, töte ich effektiv einen Menschen. Nun, was soll man dazu sagen? Die Ärzte waren so bestürzt über diese Verschwendung von biologischem Material, wie sie gesagt haben. Man nimmt die kleinen Kinder, nicht wahr, die man abtreibt und vernichtet sie. Man tut sie, man spült sie weg im Klo. Vernichtet sie irgendwen. Die Ärzte haben gesagt, die Wissenschaftler, besonders in Amerika, das ist schrecklich, denn wir brauchen dieses Material, dieses biologische Material, um Forschung zu machen, um Menschen zu helfen. Wissen Sie, was rausgekommen ist? In dem Osten von Amerika hat man 6 Babys genommen, 4. und 5. Monat, die lebendig waren, und man hat in allen den Kopf abgeschnitten mit einer Skalpel, mit einem Rasierknie. Dann hat man die lebendigen Köpfe auf eine Stoffwechselmaschine getan, um sie am Leben zu erhalten, und experimentiert mit dem Stoffwechsel von ionisierenden Substanzen mit diesen lebendigen Babyköpfen. Und das war den Wissenschaftlern so schrecklich, dass sie gesagt haben, das stoppen. Was haben sie getan? Nach 6 Monaten haben sie gesagt, eigentlich sollten wir es nicht stoppen. Denn der Eingriff, um ein Kind abzutreiben, ist so schrecklich für das Kind, denn es geht auf Leben und Tod, dass kein Experiment, das wir tun können nachher, schlimmer sein kann als die Abtreibung. Und aus dem Grunde haben sie wieder angefangen. Denn wenn man Abtreibung erlaubt, erlaubt man Tötung eines unschuldigen Menschen. Dann ist alles andere nicht so schlimm, ist da wie das. Deshalb experimentieren wir. Aber was für eine Logik. Ist das nicht schrecklich? Ich kenne einen Fall von einem Arzt. Die Eltern sind zu ihm gekommen und sie haben gebeten, dass er ihr Kind abtreibt. Und er hat gesagt, also gut, wir werden das Kind abtreiben. Aber Sie, der Vater, werden das Kind töten, ich tue es nicht. Und da haben sie die Frau auf den Tisch getan. Und sie haben die Wehen eingeleitet mit Hormonen. Und es war ziemlich weit. Dann, als das Kind zum Vorschein kam, war es eine Tochter. Und da hat er dieses zappelnde Kind dem Vater die Hände gesagt, sehen Sie zu, der Vater ist geflüchtet. In dem Vorbeigehen hat das Kind im Ofen geschmissen. Nun, die arme Mutter, sie litt und sie litt. Sie sagt, auch wenn ich 20 Kinder habe, würde ich das nie wieder erlauben. Nicht wieder, auch wenn ich 20 habe. Meine Tochter. So ein Ende. Nun, liebe Freunde, wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, du sollst das nicht tun. Das ist seine Sprache an uns. Und wenn wir sagen, mit nicht, wir töten, weil wir es nötig haben, verwirrt man die Sprache Gottes. Und wenn man die Sprache Gottes verwirrt, ist kein Dialog möglich. Und Leute, die das tun, sie können keinen Dialog mit Gott haben, wenn sie Gott widersprechen. Gott sagt, du sollst es nicht tun. Und du tust es. Wie können wir denn miteinander reden? Nehmen wir es anders, liebe Freunde. Man sagt heute, dass Sex geschlechtsfrei ist. Die Bibel sagt, ein Mann, eine Frau. Und nur innerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr. Denn der Mensch ist gebaut dafür, dass wenn eine Frau Geschlechtsverkehr hat mit einem Mann, dann hängt sie an ihm und er an ihr, wenn sie normal sind. Und die beiden werden zu einem Organismus. Wenn man dann ständig sich an jede Dirne oder an jedem Mann hängt und ein Organismus wird mit einem, muss man eine Operation machen, um die beiden zu trennen nachher. Und wenn man das oft tut, wird ein Mensch psychologisch vernichtet. Wissen Sie, dass sehr viele von den Geisteskrankheiten und psychosomatischen Krankheiten heute kommen davon, dass junge Leute meinen, dass wir emanzipiert sind, so dass wir freien Sex ausüben sollen. Gut! Gott hat gesagt, nein. Und wenn wir das tun, machen wir uns selber krank. Dann machen wir große Augen und sagen, ich weiß nichts von Gott. Ich habe keinen Dialog mit dir. Natürlich, wenn er sagt, du sollst nicht und man treu sein soll in der Ehe. Natürlich wird man ihn nicht verstehen. Man hat seine Sprache verwirrt. Sein Konzept ist Adam und Eva, die exklusiv sich lieb haben. Moses hat es erlaubt, die Ehescheidung, sagt Herr Jesus, weil ihr so schrecklich hart seid in euren Herzen. Aber am Anfang war es nicht so. Ein Mann für eine Frau und eine Frau für einen Mann. Nun, Ehebruch, wenn man Ehebruch treibt, besonders wenn man sensibel ist, letzten Endes plagt das einen so, dass entweder die Freude am Geschlecht geht und das andere Geschlecht einem eklig wird, oder man wird impotent. Viele leiden darunter, können keine Verbindung haben. Aus den Gründen. Der Grund ist, dass Gott gesagt hat in den Dekalog, was gut ist für uns. Und wir verachten das. Wir verwirren das. Und wenn man die Sprache verwirrt, geht die Gemeinschaft auseinander. Genau wie zu Babel. Die Leute verstanden sich nicht. Und deshalb flogen sie auseinander. Die Menschen verstehen Gott nicht. Sie kennen alle den Dekalog. Die Zusammenfassung. Alles, was ihr wollt, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Und wir tun das bewusst von uns. Und das Ergebnis ist unser verlorener Zustand von heute. Die menschliche Gesellschaft liegt auseinander. Normale Familien, wo die Kinder erwünscht sind, und wo Vater und Mutter zusammenhalten durch dick und dünn, denn es gibt heute genauso viel Not in der Ehe wie damals. Aber wenn sie zusammenhalten, weil sie einen Vertrag gemacht haben, einen Ehevertrag, und diesen Ehevertrag heiligen, weil er ein Vertrag ist, das sind Leute, die zusammenhalten und die den Dialog mit Gott führen können. Denn dann stehen sie innerhalb seiner Sprache, innerhalb der Sprache des Logos. Lass mich bitte noch etwas erwähnen, denn ich bin nicht nur auf diesem schweren Gebiet etwas zu sagen haben. Es gibt andere Gebiete, die genauso schlimm sind. Der Herr hat gesagt in dem Alten Testament, dass unsere Maße, Gewicht, Volumen, konstant sein soll. Geld konstant sein soll. Wer die Maße verfälscht, war einer schlimmen Sünde schuldig. Was wir tun heute, weil wir unsere eigenen Gesetze im Parlament machen ohne jegliche Rücksicht auf den Dekalog und dass die Sprache Gottes gehört. Sagen wir, dass das Hauptmaß in unserer Wirtschaft, das Geld, 10% weniger sein soll jedes Jahr. Dann haben wir 10% Inflation. Das Ergebnis ist, wenn ich 1000 Schilling borge und für ein Jahr borge, in einem Jahr sind die 1000 Schilling, wollen wir sagen, 900 Schilling wert. Und ich hab dann ein Zehntel verloren. Aber der Schuld, ja, von 1000 Schilling, nach einem Jahr hat ein Zehntel seine Schuld verloren. Und das Ergebnis ist, dass derjenige, der tüchtig ist und das Geld verdient und auf die Bank zieht, automatisch ist dem verschenkt, der Schulden macht, der untüchtig ist. Und das Ergebnis ist, dass die Leute den Mut verlieren und keiner arbeitet. Lohnt sich nicht zu sparen. Und das Ergebnis ist, man schmeißt alles raus. Wenn man eine Wirtschaft führen soll, muss man diese Art von manipulierter Inflation stoppen. Sonst geht die Wirtschaft kaputt. England ist jetzt so weit, dass das Land nicht imstande ist, vor lauter Inflation selbst die Zinsen zu decken mit der Jahresproduktion des Landes. Aus dem gleichen Grund. So richten wir uns zugrunde. Die Gemeinschaft geht auseinander, wenn man diese Sprache Gottes verwirrt. Was sollen wir tun? Liebe Freunde, ist ja ganz klar. Was soll ich tun? Ich soll aufhören, seine Sprache zu verwirren. Und anfangen, seine Sprache zu realisieren. Wenn ich das tue, dann kommt aber die Katastrophe. Denn ich weiß dann, dass ich ein Sünder bin. Ich habe alle Sünden getan, die es gibt. Ich habe keine Sünden getan, wenn ich kein Gesetz kenne. Deshalb sagt die Bibel, dass das Gesetz unser Schulmeister ist, um uns zu Jesus zu bringen. Und man kann die Leute nicht zu Jesus bringen, wenn sie kein Gesetz haben. Denn wenn kein Gesetz ist, dann ist keine Schuld. Und dann brauche ich keinen Heiland. Die meisten Leute brauchen die Sühnung der Sünde nicht, weil sie nicht anerkennen, dass es Sünde gibt. Und doch stecken sie tief in der Sünde und in der Misere und wissen nicht warum. Wer sind, weil wir unsere Maßstäbe verloren haben. Und der Maßstab ist die Sprache Gottes. Und wenn die Sprache Gottes verrückt wird, ich meine das im ursprünglichen Sinne des Wortes, verdreht wird, dann natürlich sind wir absolut verloren. Was ich gelernt habe, liebe Freunde, als ich zu der Erkenntnis kam, dass die Sprache Gottes gut ist, zu meinem Wohl ist, dann habe ich gesagt, Herr Jesus, und ich bin der Sünder, der alle Gesetze übertreten hat, die es gibt. Und dann sagte mir der Herr Jesus in der Bibel, und deshalb bin ich zum Kreuz gegangen, um dein Defizit gut zu machen. Meine Schuld, mein Schuldkonto auf der Bank war ein so großes Loch, dass ich es nicht bezahlen konnte. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, du bist der Einzige, der mir raushelfen kann aus dieser schrecklichen Lage. Und da bat ich Gott um Verzeihung, dass ich seine Sprache verwirrt hatte. Und deshalb war ich in dem Elend. Was es braucht in Europa, ist nur das, dass wir erkennen, wo wir sind. Man kann einem Kind nicht helfen, wenn es böse ist, wenn es die Bosheit leugnet. Wenn es aber die Bosheit leugnet, sagt ich will was Besseres. Erst dann kann man helfen. Das ist, was mich zu Christus brachte. Das Gesetz war der Schulmeister, der das tat. Nun hören Sie zu, ich schließe mit einer Verheißung. Mit dieser Verheißung. Wenn ich diesen Dialog mit Jesus wieder anfange, indem ich sage, ich bin schuldig, und ich brauche Vergebung, dann fängt der Dialog an, den ich vermisst habe all diese Jahre. Dann kann ich mit Gott reden und er mit mir. Wissen Sie, wie er mit mir redet? Mein Wort ist Geist. Die Bibel ist die Sprache Gottes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden.
Dann sagt mir jemand, ja, das ist sehr schön theoretisch, aber wissen Sie, die Bibel ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln.
Nun, die Bibel ist ein Buch mit 7 Siegeln. Die Bibel ist eine Sprache für sich. Aber um eine Sprache zu öffnen, müssen Sie ein Dietrich haben. Und wenn man neu wird in dem Herrn Jesus, gibt er einem eine Öffnung des Verstandes. Er gibt einem mit dem neuen Leben in ihm, einen neuen Dietrich, einen neuen Schlüssel, um seine Sprache zu öffnen. Und er öffnete ihnen den Verstand, heißt es von den Jüngern, dass sie das Wort Gottes verstanden. Und das Wort Gottes ist die Sprache Gottes. Und bis die Versöhnung da ist, haben sie diesen Schlüssel zu seiner Sprache nicht. Dann hört die Bibel auf, in der Vergebung der Sünden ein Buch, ein verschlossenes Buch zu sein, mit 7 Siegeln. Und wir fangen an, das, was wir brauchen, den Dialog mit Gott zu führen, im Namen seines Sohnes. Seien Sie katholisch? Das ist der Fall. Sind Sie evangelisch? Das ist der Fall. Sind Sie freikirchlich, baptistisch oder was Sie wollen? Das ist der Fall. Der Schlüssel ist der Dialog mit Gott in der Vergebung in Jesus Christus. Nun, ich muss Ihnen doch dieses letzte Wort geben. Und es ist dieses Wort. Hören Sie zu. Wenn ich einmal entdeckt habe, wie man mit einem Einstein redet, es braucht Vorbedingungen, um mit Einstein zu reden. Wissen Sie, dass seine Intelligenz durch den Umgang mit ihm abfährt. Mein Vater hat gesagt, geh du Buch um mit Professor Chataway in Oxford, als ich ein Buch war von 40, 50 Jahren. Der Mann ist so intelligent, könnte vielleicht ein bisschen abfärben bei dir, du hast es nötig. Durch den Umgang. Nun, sehen Sie, liebe Freunde, wenn das wahr ist, was ich gesagt habe, dass durch die Vergebung der Sünden in Jesus geht das Sprachbuch Gottes, die Bibel auf, geht der Weg zu Jesus auf. In Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und des Verstandes. Wenn ich mit ihm umgehe, liebe Freunde, wird das Abfärben? Oh ja. Ein Mann, der anfängt mit Gott zu reden und zu leben, der fängt an, umgewandelt zu werden in Jesu Bild. Jesu Bild ist die Quelle der Intelligenz hinter diesem Weltall, in dem wir stecken. Und er hat versprochen, uns weiser zu machen als unsere Lehrer, weil er der Lehrmeister sein will. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir Sinn im Leben. Da gucken wir das Leben ganz anders an. Siehe, das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Das können Sie anfangen, heute Abend. Durch den Willensentschluss, das zu tun, was ich gesagt habe. Ja zu sagen, zu den Gesetzen Gottes. Und dann werden Sie ganz sündig. Und dann werden Sie ganz errettet. Durch das Blut des Herrn Jesus, das am Kreuz geflossen ist für jeden in diesem Saal heute Abend. Wir beten zusammen. Herr Jesus, wir bitten dich, öffne du uns den Verstand. Du hast den Schlüssel dazu, denn du hast unseren Verstand gemacht. Vergib uns, vergib mir meine Sünden, danke dir, dass du das getan hast am Kreuz, dass ich das annehmen durfte. Und du jedem hier, dass er es annimmt. Und dann gib du den Sieg deines Heils.
tut er das in recht vielen Herzen und gibt er das Glück des Paradieses und den Meister des Paradieses. Wir danken dir, dass du das bist, Herr Jesus. Amen.